Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Eine neue Abmachung. Der Zürcher Gemeinderat darf das Rathaus weiterhin nutzen, die Stadt muss aber Miete zahlen. Eine neue CD. Die Schliermerkind meldet sich zurück. Sie singen Lieder wie früher. 10 Jahre Bologna-Reform. Was ist gegangen, was muss noch gehen? Ein Gespräch im hinteren Teil der Sendung. Und das Wetter bleibt föhnig und sonnig bis am Wochenende. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad. Am Mikrofon die Muriel Jaisi. Das Stadtparlament von Zürich darf weiterhin im Rathaus tagen. Die Stadt muss im Kanton aber ab dem 1. Januar Miete zahlen. Pro Jahr knapp 240'000 Franken. Auf diesen Betrag haben sich die Stadt und der Kanton Zürich nach einem halben Jahr verhandelt geeinigt. Nicole Marti.
Das Rathaus am Limitgate der Stadt Zürich gehört dem Kanton. Neben dem Kantonsrat tagt dort jeden Mittwochabend auch das Zürcher Stadtparlament. Für das hat die Stadt Zürich bis jetzt jedes Jahr eine Pauschale von knapp 40'000 Franken gezahlt. Weil das aber nur gerade die Nebenkosten deckt, hat der Kanton den 70 Jahre alten Vertrag auf Ende Jahr gekündigt. Nach einem ersten Aufschrei sind die Stadt und der Kanton an einen Tisch gesessen, haben verhandelt. Über den ausgehandelten Mietpreis von knapp 240'000 Franken im Jahr scheinen jetzt alle glücklich zu sein. Auch der Urs Spinner vom städtischen Hochbaudepartement.
Das ist sicher eine sehr gute Lösung für die Stadt. Man hat schon ein bisschen zu schauen geschaut, aber es ist schnell klar geworden, dass natürlich man will in dem Rathaus bleiben und ist, wenn man sieht, was, da, was man dort brauchen kann, an welchem Ort das ist, die Infrastruktur, dann ist das sogar ein sehr günstiger Mietzins. Also der Kanton ist da sehr kulant und fair mit der Stadt.
Sogar sehr fair sei man gewesen, findet Thomas Mag von der kantonalen Baudirektion. Wenn man sehe, dass der Kanton für den Betrieb und den Unterhalt von dem Rathaus jedes Jahr etwa 1 Million zahle, dann sagt man der Stadt sogar entgegenkommen.
Man hat eigentlich ausgerechnet, dass die Stadt da grössenordentlich etwa ein Drittel das Rathaus beleiht. Und wenn man jetzt den Betrag, den die Stadt da zahlen muss, ausrechnet, dann sieht man ja, dass es eigentlich nicht ein Drittel ist, was sie jetzt effektiv zahlen muss. Aber das hängt damit zusammen, dass das Liegenschaft ist, wo halt auch einen grösseren Aufwand hat, weil es halt eine denkmalgeschützte Liegenschaft ist und das kann man dann ja nicht unbedingt der Nutzer in Rechnung stellen.
Das stimme ich auch, sagt Urs Spinner von der Stadt. Der Kanton sei da kulant gewesen, das aber auch aus Eigeninteresse.
Im Wissen natürlich auch, dass es auch, wenn jetzt tatsächlich die Stadtparlamentarier würden einen grossen Auszug machen, dass es dann auch nicht ganz einfach wäre, das Ding dann Mieteinnahmen generieren.
Neben dem Zürcher Gemeinderat tagen übrigens auch das Reformierten und das katholische Kirchenparlament im Rathaus. Und auch die haben auf Ende Jahr Kündigung bekommen. Beim Kanton ist man aber sicher, dass man da rechtzeitig eine ähnliche Lösung wie mit der Stadt findet.
Bei der Hardbrücksanierung wird die Seite gewechselt. Mitte November soll der Teil der Brücke, der jetzt noch saniert wird, fertig sein. Dann kommt die andere Seite dran. Die grösste Veränderung für den Verkehr ist, dass dann die Zufahrtsrampe an der Geroldstrasse gesperrt wird und auch die Abfahrtsrampe an der Zürichstrasse. Sie erwartet, dass es darum etwa 2 Wochen lang mehr Stau rund um die Hardbrücke gebe, sagt Heiko Tschitscheri von der Dienstabteilung Verkehr.
Wir erwarten vor allem in der Anfangsphase, die ersten 1 bis 2 Wochen wegen der gesperrten Auffahrtsrampe Geroldstrasse, dass viele Verkehrsteilnehmer das nicht wahrhaben und nicht realisieren. Und darum haben wir diverse Massnahmen getroffen, damit die Verkehrsteilnehmer dann wirklich der Umleitungsroute folgen, wo schon frühzeitig signalisiert ist und auch Vorwegweisung, Vorinformation mit grossen Postern wird stattfinden. Weiter werden wir noch Verkehrsdienst, also Personen im Einsatz haben, wo die Verkehrsteilnehmer in der Anfangsphase lenken.
Die Gewerkschaft VPOD kritisiert das Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz vom Kanton Zürich. In diesem neuen Gesetz stehe nie etwas vom Personal drin, heisst es in einer Mitteilung vom VPOD. Das sei fahrlässig. Schon heute müssen ausländische Arbeitskräfte rekrutiert werden, weil es zu wenig Pflegepersonal hat im Kanton Zürich. Und mit der Gesundheitsreform werde der Personalmangel noch grösser. Die Gewerkschaft verlangt darum, dass der Kanton besser planen soll, damit er gewappnet sei für das Problem. Im Knonauer Amt ist es gestern Abend zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Autofahrer gekommen. Ein Mann hat sich bei der Kantonspolizei Zürich gemeldet und angetönt, dass er sich etwas antun will. Auf einem Rastplatz bei Eitenberg hat eine Polizeipatrouille etwa am 7. wahrscheinlich den gleichen Mann leblos in seinem Auto gefunden. Als die Polizei der Ambulanz angerufen hat, ist der Mann plötzlich wieder aufgewacht und richtig Steinhausen davongerast. Nachdem er unbremst über mehrere Kreuzungen und Rotlichter rein ist, konnte die Polizei das Knonau stoppen und festnehmen. In seinem Auto wurde eine Gasflasche gefunden, die die Feuerwehr sichergestellt hat. Verletzt worden ist niemand. Das Spital Menedorf will zu einer sogenannten gemeinnützigen Aktiengesellschaft werden. Der Spital Wetzig ist das schon seit 2 Jahren und auch andere Spitäler im Kanton suchen ähnliche neue Wege. Der Grund, die Regionalspitäler müssen sich für einen härteren Wettbewerb rüsten, was mit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes gibt. Michael Ganz.
Heute ist Spital Menedorf, wie die meisten anderen Regionalspitäler auch, ein Zweckverband, wo die Gemeinden rundherum dazu gehören. So ein Zweckverband zeigt ziemlich träge, sagt der Direktor vom Spital Menedorf, der Ralf Baumgartner. Träge vor allem dann, wenn es um Finanzentscheidungen geht.
Sie können das zum Beispiel anhand der Finanzkompetenzen, wo die Delegierten vom Zweckverband haben, gesehen. Das ist bei uns jetzt in diesem Fall 1,5 Millionen. Alles, was darüber hinaus an Investitionen müsste getätigt werden, da gibt es Gemeinsabstimmungen.
Und bis alle 9 Verbandsgemeinden abgestimmt haben, geht es natürlich ewig. Genau das kann sich ein Spital aber nicht mehr leisten, wenn ab 2012 das neue Krankenversicherungsgesetz gilt. Dann ändert sich nämlich die ganze Spitalfinanzierungsmodell. Darum will Ralf Baumgartner sein Spital bis dann in eine Aktiengesellschaft verwandeln.
Die Aktiengesellschaft lässt zu, dass Entscheidungen schnell und relativ unkompliziert getroffen werden können. Die Aktiengesellschaft ist also flexibler ausgestaltbar. So sind zum Beispiel auch umfassende Kooperationsmöglichkeiten schneller umsetzbar.
Kooperationsmöglichkeiten zum Beispiel mit anderen Spitälern oder Gesundheitsinstitutionen. Aktionäre von dieser AG sind dann die Verbandsgemeinden. Sie würden mit dem Spital auch ein Aktienkapital aufbauen und so wäre das Spital finanziell dann besser abgesichert. Die Aktiengesellschaft ist keine gewöhnliche, sondern eine gemeinnützige AG. So eine gemeinnützige AG muss keine Steuern zahlen, sie darf ihren Aktionären aber auch keinen Gewinn ausschütten, sondern muss den für gemeinnützige Zwecke verwenden. Ist aber ein Spitalbetrieb wirklich ein gemeinnütziger Zweck oder nicht einfach ein Unternehmen wie jedes andere auch?
Ja, da scheiden sich die Geister, ob ein Spital ein Unternehmen ist oder nicht. Fakt ist, wir müssen in Zukunft mit der neuen Spitalfinanzierung sicher kostendeckend können, den Spitalbetrieb führen. All die Überschüsse, die wir werden haben, die werden zur Reinvestition in unser Spital, in unseren Standort nachher verwendet werden.
Wenn alle 9 Verbandsgemeinden und ihre Stimmbürger das auch so sehen, dann sollte deren Umwandlung nichts im Weg stehen. Beim Spital Wetzikon, wo schon vor 2 Jahren zu einer gemeinnützigen AG geworden ist, hat es jedenfalls kein Problem gegeben. Dort ist die Umwandlung mit einem 2/3 mehr elegant durchgekommen. Das sicher auch darum, weil sich fürs Spitalpersonal mit der neuen Rechtsform nichts ändert. Der Ralf Baumgartner jedenfalls meint,
es kommt nicht zur Kürzungen in der Entlöhnung und es kommt sicherlich auch nicht zu Entlassungen. Und ganz wichtig für das Personal ist auch zu wissen, dass es nicht zu einer Privatisierung kommt. Also wir nehmen nicht zusätzliche externe Investoren ins Boot, sondern es geht wirklich nur darum, dass wir die Art des Zusammenarbeitens auf übergeordneter Ebene ändern.
Das Spital privatisieren wäre sicher viel heikler. Das zeigt das Beispiel vom Spital Limmental, wo mit seinen Plänen von einer Teilprivatisierung einen Haufen Protest ausgelöst hat.
Fröhlich, kunterbunt und das im breitesten Zürichdeutsch. So singen die Schliermerkinder seit über 50 Jahren. Sie sind mit der Zeit gegangen, haben zwischendurch auch ein bisschen poppiger und rockiger getönt. Die neue CD, schaurig schöne Lieder, die nächstes Sommer rauskommt, soll aber wieder klassischer werden und näher sein bei dem, was man von ganz früher kennt. Ginger Hobby ist bei der ersten Probe reinhören.
Es ist doch 1, 2, 3!
25 Mädchen und Buben zwischen 8 und 11 stehen im Halbkreis und proben ihr erstes gemeinsames Lied. Und von jetzt an gilt für sie alle, dreiknüllen, dranbleiben und fleissig proben. Jeden Mittwochnachmittag 3 Stunden. Bis im Frühling, wenn alle 14 Lieder für die neue CD müssen sitzen. Die meisten Kinder kommen aus Schlieren selber und die Gründe, warum sie mitmachen bei den Schlierenkind, sind ganz verschieden.
Ich habe schon von klein auf immer die Schlierenkind gehört und ich wollte immer sehr gerne einmal da auch mitsingen.
Dass ich neue Kollegen kennenlerne und dass ich nach meiner Lehrerin ein bisschen stolz mache, wenn ich ihr ein paar Lieder beibringe und so.
Ich finde das etwas Schönes zum Singen, dann kann man eine CD aufnehmen, dann kann man sich immer wieder anhören, wie man singt.
Schon vor 50 Jahren haben die Kinder aus Schlieren geprobt und das Schlierenkind erfunden hat der Primarschullehrer Werner von Esch. Tönt hat es damals so.
Wir Kinder jubeln alle laut, wir Kinder sind so froh.
Generationen von Kindern sind mit dem Schlierenkind gross geworden. Mitte 80er Jahre hat Werner von Esch das Schlierenkind dann seinem Sohn übergeben, einem Martin von Esch.
Ich habe dann einen anderen Weg beschritten. Jetzt will ich wirklich zurück zum Alten, also zum einen auf Schlieren zurück. Ich habe noch nie in Schlieren etwas gemacht, in diese Richtung. Und zum anderen aber auch zurück zu den ganz einfachen Liedern, die harmonisch sehr einfach sind, eingängig sind. Ich habe immer etwas Komplizierteres gemacht, jetzt lassen wir das sein. Einfachste Lieder.
Die etwas komplizierteren, rockigeren und poppigeren Lieder sind im 2001 herausgekommen. Seitdem war es still um das Schlierenkind. Jetzt, 10 Jahre später, haben einfach die Lust wieder gepackt für eine neue CD, sagt Martin von Esch. Heissen soll die neue CD «Schaurig schöne Lieder». Und in den Text geht es um Themen aus dem Kinderalltag.
Zum Beispiel das Kind, das vor einem Lehrer steht und eine Geschichte erzählt, warum sie jetzt die Aufzüge nicht dabei hat. Das kennen ihr alle, oder?
Ja!
Ja, sicher schon. Und dann das andere Kind, das vor der Klasse steht und es fällt ihm einfach nichts mehr ein, obwohl es den ganzen Tag, den ganzen letzten Nachmittag geübt hat und plötzlich ist das Hirn ganz leer. Das sind alles so die Sachen, die jedes Kind kennt.
Schaurig schöne Lieder. Bis die Kinder nächsten Frühling die CD ins Studio aufnehmen können, müssen sie noch viel proben.
Na, könnt ihr mitsingen? Ich will nicht gerne zum Nächsten.
Es ist ein strenger Fahrplan für die Kinder, aber einer, von dem auch sie etwas haben.
Sie werden sicher lernen singen. Also sie werden im musikalischen Fortschritt machen, aber ich glaube, das andere, das Selbstbewusstsein, das sie gewinnen, das ist viel wichtiger. Sie werden ziemlich eigenständige Persönlichkeiten werden.
Sagt Martin von Esch, Chef der Schlierenkind. Die neue CD kommt nächsten Sommer raus. Live gesehen und hören kann man das Schlierenkind dann nächsten Herbst wieder am grossen Schlierenfest. Regionaljournal Zürich-Affusen, es ist 17 Minuten vor der 6. Vor 10 Jahren ist die Bologna-Reform eingeführt worden. Die Hochschulen sind seither in einem grossen Umbruch. Der Abschluss seit mit einem Lizenziat gibt es nicht mehr. Jetzt ist ein Studium zweistufig. Zuerst der Bachelor, dann das Masterstudium. Mit der Bologna-Reform ist das Studium straffer geworden und es gibt viel mehr Prüfungen. Mit dieser Reform will man das Studium auch international angleichen. Ein Umbruch, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Wo steht man nach 10 Jahren Bologna? Das ist das Thema verschiedener Veranstaltungen an der ETH und der Uni Zürich in diesen Tagen. Und das hat Peter Fritsche, Vertreter von Unileitungen, von Dozenten und von Studenten, wollen wissen. Aufgezeichnet wurde ist das Gespräch im altehrwürdigen Bottmerhaus, gerade neben der Uni.
Bei mir sitzt der Ottfried Jarn, Prorektor der Universität Zürich, der Julian Führer, Geschichtsdozent als Vertreter vom Mittelbau und Gwendoline Marx vom Studierendenrat eben als Vertreterin der Studentinnen und Studenten an der Uni Zürich. Meine erste Frage an Sie, Gwendoline Marx, inwiefern hat sich Ihr Studium jetzt verändert?
Also die Bologna-Reform hat eine viel stärkere Strukturierung als das LIT-System früher. Dadurch hat sich natürlich einerseits verbessert, dass man nicht mehr die großen Prüfungen hat am Ende. Allerdings sind die Ziele, die die Bologna-Reform hatte, noch nicht erreicht. Nämlich also die Mobilität wurde eigentlich überhaupt nicht verbessert. Man hat eine sehr viel größere Prüfungslast als im LIT-System. Und auch die Wahlmöglichkeiten sind stärker eingeschränkt als im LIT-System.
Mehr Prüfungslast, weniger Wahlmöglichkeiten, Mobilität, die nicht funktioniert, das sind doch einige kritische Punkte, die auch schon bei den grossen Protestaktionen vom Jahr aufgebracht worden sind. Da ist ja ein spektakulärer Hörsaal besetzt worden an der Universität Zürich. Und wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt, Frau Marx, sehen Sie als Studentin da keine grosse Veränderung, weil die Punkte, die Kritik haben Sie damals schon aufgebracht und die ist offensichtlich gilt die heute noch.
Das ist korrekt. Seit einem Jahr hat sich eigentlich nicht viel verändert.
Darum fragen Prorektor Otfried Jahren, wie sehen Sie das?
Also es gab mit Recht Studierendenproteste, allerdings eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit, die auf Probleme hingewiesen hat, die man in der Tat angehen muss. Nur Bologna ist ein Kulturwandel, eine Organisation mit jahrhundertealter Tradition. Das lässt sich nicht von heute auf morgen implementieren und umsetzen.
Jetzt sagen Sie sehr, sehr, sehr kleine Minderheit, Sie betonen das also so. Aber da sitzt ja immerhin eine Vertreterin von allen Studierenden und die sagt, die Kritik ist heute noch gültig.
Der Stura hat eine Position gehabt, auch gegenüber den damaligen Studierenden, die protestiert haben, die wich deutlich voneinander ab, auch in Bezug auf die Lösungsmöglichkeiten. Man kann einen solchen Change-Prozess nicht innerhalb kurzer Zeit realisieren und seitdem ich im Amt bin, lege ich Wert drauf, dass in Ruhe diese Prozesse gestaltet werden von den Verantwortlichen, das sind die Peers. Das kann man nicht schnell und hü und hot machen, das kann man auch nur in längeren Prozessen machen und man muss sehr gründlich reflektieren, damit man nicht Dinge falsch macht, die man am Anfang vielleicht mal falsch gemacht hat, nämlich zum Beispiel auch falsche Sachen zu kommunizieren, wie Mobilität ginge immer. Natürlich geht Mobilität nie immer.
Wo sehen Sie denn noch Probleme, Umsetzungsprobleme jetzt heute?
Es gibt Umsetzungsprobleme, weil die Lehrenden lernen müssen, dass sie in gestuften Studiengängen arbeiten. Sie müssen lernen, sich vorzubereiten, sie müssen die Lehre mehr achten, sie müssen einen höheren Aufwand leisten in der Lehre. Das ist unser Ziel. Da gibt es noch gewisse, sagen wir mal, Gewöhnungsnotwendigkeiten aus dem alten LIT-System, wo die Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit, um es vorsichtig zu sagen, nicht so ausgeprägt war.
Wie gesagt, dass der Geschichtsdozent da bei uns in der Runde, Julian Führer, Bologna-Reform, Ihrer Ansicht nach, wie gut klappt das?
Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Als Lehrende haben wir uns auch vor der Reform natürlich engagiert und wir tun es immer noch. Wir haben vorher gern gelehrt und wir bemühen uns, das neue System möglichst gut umzusetzen. Leider sind bewährte, gute Dinge durch die Reform geändert worden.
Zum Beispiel, was wäre das?
Diese radikale Stufung der Studiengänge führt dazu, dass anders als früher nicht mehr beispielsweise in Geschichte die Erstsemestrigen zusammen mit bereits Fortgeschritteneren zusammen sind. Es gab einen informellen Lernprozess, man fragte seinen Sitznachbarn oder seine Nachbarin und hat auch so viel gelernt. Jetzt sitzen sie wie im Klassenverband zusammen und da ist vieles an informellem Austausch nicht mehr möglich. Die Bologna-Reform hat für die Lehrenden einen erhöhten Prüfungsaufwand mit sich gebracht, vor allem für den Mittelbau. Früher waren die Prüfungen ganz am Ende, das haben die Professoren gemacht. Jetzt wird jede Veranstaltung geprüft, auch das, was die Assistenten unterrichten und die Assistentinnen, und die müssen das prüfen. Das heißt, wir haben mehr Arbeit als vorher und die Veranstaltungstypen sind noch nicht immer ganz ideal.
Gut, also wir haben jetzt von Seite vom Mittelbau gehört, gewisse Vorteile, aber auch gewisse Schwierigkeiten. Frage an die Studierendenvertreterin Gwendolin Marx. Was muss sich jetzt noch verändern? Wo müssen wir den Hebel ansetzen, dass für Sie eigentlich das Studium, wie Sie es vorher geschildert haben, eben nicht so angenehm läuft mehr, schwierig ist im Moment, dass das besser wird?
Also es gibt eigentlich zwei sehr wichtige Punkte, und zwar der Bachelor-Master-Übergang einerseits, weil der führt zu erheblichen Studienverlängerungszeiten im Moment und dieser muss erheblich flexibilisiert werden, vor allem an der philosophischen Fakultät. Und der zweite sehr große Punkt ist, wie auch schon erwähnt, die Prüfungslast.
Ist da etwas zu machen, dass das jetzt irgendwie sich schnell lindert, die Prüfungslast, die Höhe?
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht etwas sagt, es sollte das verbessert werden, ohne zu wissen, was man eigentlich getan hat. Zum Beispiel aus der philosophischen Fakultät, die den größten Teil der Studierenden stellt, gibt es überhaupt noch keine Masterstudierenden. Also es gibt überhaupt keine Erfahrungswerte, aus denen man irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnte, um beispielsweise zu fragen, was muss ich im Master verbessern? Wir wissen gar nichts. Und natürlich, wenn wir die Masterstudierenden gucken, können wir schauen, was wir im Bachelorbereich ändern müssen. Es wird ein Prozess sein, der 10, 15, 20 Jahre dauert, um das ganze Tuning zu machen. Studierende studieren eine gewisse Zeit, ich brauche eine gewisse Zeit an Kohorten, dann kann ich auswerten und sagen, was ich verbessere bei einem solchen Change-Prozess. Also es wird eine Weile dauern.
Ich will noch einen Faktor ansprechen, der immer als grosser Vorteil von der Bologna-Reform genannt worden ist, das eben die Mobilität, oder dass man flexibel ist, man kann im Ausland studieren. Jetzt eben, haben Sie gesagt, es ist noch im Umbruch, man muss das zuerst noch mal genauer proben. Wir sind ja auch noch nicht alle Studenten in dem neuen System drin. Aber gleich jetzt, funktioniert jetzt das? Kann man sagen, das läuft einigermaßen? Haben Sie Gwendoline Marx, kennen Sie Studentinnen und Studenten, die das ausprobiert haben und klappt das mit der Mobilität?
Also ich kenne sehr viele Studierende, die die Mobilität in Anspruch nehmen. Allerdings kenne ich auch sehr viele, die Anrechnungsprobleme haben, die dadurch ein Semester verlieren. Die Mobilität hat sich tatsächlich wirklich nicht verbessert. Das ist auch, wenn man die Zahlen anschaut, ist es eigentlich weder eine Verbesserung, aber auch nicht unbedingt eine Verschlechterung. Allerdings wäre es sehr viel besser, wenn die Uni Zürich Absprachen mit anderen Unis hätte, mehr Partneruniversitäten und eine tolerantere Anrechnungsstruktur umsetzen würde.
Mobilität ist so ein schönes Beispiel für ein Mythenthema, deshalb, weil die Mobilität keineswegs zurückgegangen ist. Alle Zahlen sind ja da recht stabil, leider auch nicht gestiegen. Aber es ist richtig, was Frau Marx sagt, es gibt eine Reihe von Problemen dennoch, oder? Erstens, dass man was versprochen hat wie die Mobilität, das macht aber keinen Sinn. Wir sind der Auffassung, auch in der Lehrkommission diskutieren wir das eifrig, dass vor allem stufengerecht Mobilität realisiert werden sollte, eher auf der Masterstufe und selbstverständlich auf dem Doktorat, weniger wahrscheinlich auf der Bachelorstufe.
Und wenn man jetzt eben irgendwo von Europa aus an eine andere Uni studieren will, nach dem Bachelorstudium, nach dem Abschluss zum Beispiel, ist das gut möglich jetzt heute? Oder das besser möglich als vor der Bologna-Reform?
Das ist deshalb nicht noch einfach möglich, weil in den Ländern, den verschiedenen Nationalstaaten, die die Schweiz auch umgeben, die Bologna-Reform noch nicht vollständig umgesetzt wurde, ist einfach so, und zwar sehr, sehr große Unterschiede hat, und innerhalb der Fächer auch die Einheitlichkeit noch nicht gewährleistet ist. Beispielsweise bei den Historikern oder den sozialwissenschaftlichen Disziplinen hat man noch zu gewissen Einheitlichkeiten ist man noch nicht gekommen.
Also Hochschulen schweizweit und eben auch europaweit, weltweit sogar im Umbruch. Es ist im Moment Veranstaltungsreihen, oder das sind zwei Thementage da an der Uni Zürich und an der ETH. Es geht um den Hochschulstandort Schweiz, auch seine Position im Ausland. Meine Frage jetzt an Sie als Vertreter vom Mittelbau, Julian Führer, wo steht die Schweizer Hochschule heute?
Die Schweizer Hochschulen sind attraktiv. Für die Studierenden sind sie wahrscheinlich sehr attraktiv. Für den Mittelbau ist eine Anstellung an einer Schweizer Universität auch bei allen Problemen attraktiv. Wenn man sich die Nachbarländer anschaut, gibt es kaum eine bessere Hochschulheimat als die Schweiz im Augenblick. Im weltweiten Maßstab gibt es im Detail immer Verbesserungspotenzial.
Wie sehen Sie das als Vertreterin von den Studentinnen und Studenten, Gwendoline Marx?
Ich kann dem Herrn Führer eigentlich nur zustimmen, denn ich denke auch als Studierende hat man eine sehr gute Möglichkeit, hier an der Universität Zürich zu studieren. Wie gesagt, gibt es auch sehr viel Verbesserungspotenzial, aber ich denke auch im Vergleich, wenn man jetzt auch die Studierendenproteste in Wien anschaut und in Deutschland, da sind sie wesentlich mehr angebracht als hier in Zürich. Da geht es uns schon noch ein Stück besser.
Wo sehen Sie den Hochschulstandort Schweiz? Wo steht er? In welche Richtung geht er?
Ich denke, er ist in einer dynamischen Veränderung. Dass die Bologna-Reform relativ früh aufgegriffen wurde in der Schweiz, ist überraschend, weil viele Dinge ja zunächst einmal sorgfältiger beobachtet werden, bevor man Innovationen übernimmt. Das war ein mutiger Schritt. Ich glaube, er wird uns Standortvorteile bringen. Wir sehen, dass andere Länder, auch insbesondere die Deutschen, nicht in der Lage sind, ihre Hausaufgaben zu machen. Sie führen Dozentenkategorien ein, die nicht gut sind. Sie senken die Löhne massiv ab. Der sogenannte Exzellenzwettbewerb, der dort inszeniert wurde, ist ein Inszenierung, die dazu führen wird, dass bestimmte Unis in Deutschland sicher an Gewicht gewinnen, aber andere Bereiche werden nicht wachsen. Wir setzen eher auf Solidität und Kontinuität und ich glaube, das ist der bessere und der stabilere Weg und diese Beharrlichkeit, die gewisserweise auch eine gewisse Tradition natürlich impliziert, hat, glaube ich, Vorzüge im Unterschied zum österreichischen oder zum deutschen System oder als Recht zum italienischen System, über das wir wohl nicht ernsthaft reden wollen.
Ich will noch einen Aspekt zum Schluss noch erwähnen. Und zwar das Studium, das Herbstsemester ist jetzt wenige Wochen alt und gerade am Anfang sind da Bilder durch die Medien kursiert von übervollen Hörsälen. Ist da die Rede von Securitas, wo müssen da die Studenten kanalisieren, zum Teil abweisen, dass mindestens ein Fluchtweg frei bleiben in diesen Hörsälen. Das ist ja nicht unbedingt gerade ein Zeichen für eine gute Studienqualität.
Frage
den Prorektor.
Sehr gerne was zu sagen, weil wir auch in tiefer Sorge sind. Es ist so, dass nach dem Gesetz der Kanton sozusagen in der Pflicht ist, uns die Räume bereitzustellen. Und es fehlt an Räumen. Es fehlte auch vor Bologna schon an Räumen, an den richtigen Räumen und den richtigen Arbeitsplätzen.
Also es hat nichts mit Bologna zu tun, dass zum Beispiel mehr Studenten aus dem Ausland jetzt gekommen sind.
Das kann man nicht sagen. Dieser Anstieg macht es nicht aus. Es ist so, es gibt mehr Lehrveranstaltungen. Herr Führer als auch Frau Marx haben es ja gesagt. Wir haben auch auf mehreren Stufen weitere Angebote. Wir wollen auch kleinere Gruppen. Wir wollen auch bessere Unterrichtssituationen haben. Dafür brauchen wir Räume. Und die sind in der Tat leider sehr knapp. Und wir hoffen, dass der Kanton dort Hand bietet und relativ rasch dazu beiträgt, dass im Sinne der Flächenentwicklung, der Immobilienentwicklung, diesen Engpässen, die objektiv bestehen und teilweise massiv sind, dass dort Abhilfe geschaffen wird.
Aktuelle Probleme an der Uni Zürich und eine Bilanz nach 10 Jahren Bologna-Reform. Ein Gespräch mit dem Prorektor Otfried Jahren, dem Dozent Julian Führer und der Gwendoline Marx vom Studierrat. Die Leitung hat Peter Fritschi gehabt. Diesen Beitrag oder auch die ganze Sendung gibt es übrigens auch als Podcast auf unserer Internetseite regionaljournal.ch. Ein freundlicher Herbsttag geht langsam zu Ende und bis zum Wochenende bleibt es so. Die Wetterprognose von SF Meteo hat Felix Blumer.
In der Nacht lösen sich die Wolken immer mehr auf. Bis am Morgen bildet sich dann wieder Nebel und Hochnebelfelder. Die Nebelschicht bleibt morgen vor allem so richtig rein doch ziemlich zäh liegen. Die Obergrenze der Nebelschicht bewegt sich so im Bereich von etwa 900 Meter. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel ist es morgen dann meistens sonnig und im Oberland kommt gegen den Abend der Föhn auf. Morgen früh zeigen das Thermometer Wert um 2 Grad. In den Muldenlagen gibt es sogar leichten Frost. Am Nachmittag erwarten wir dann den Limit entlang etwa 11 Grad. Am Samstag ist es weiterhin ziemlich sonnig. Nur über dem Rhein werden die Wolken dann doch immer dichter und dort können sie in der Nacht auf den Sonntag sogar ein paar Regentröpfe geben. Im Oberland geht es mit Föhn weiter. Am Sonntag ist es zuerst eigentlich wieder recht freundlich. Gegen den Abend werden die Wolken dann aber doch immer dichter und aus denen können sie dann auch das erste Mal richtig nass werden. Die Höchsttemperaturen liegen rund um den Zürichsee und im Schaffhausischen bei etwa 11 Grad. Im Oberland sind stellenweise etwa 15 Grad möglich.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Zum Schluss noch mal das Wichtigste vom Tag. Der Stadtzürcher Gemeinderat darf weiterhin im Rathaus tagen. Die Stadt muss dem Kanton aber 240'000 Franken Miete zahlen im Jahr. Auf das hat man sich geeinigt, nachdem der Kanton der Stadt im Frühling den Mietvertrag gekündigt hat. Bei der Hardbrücksanierung wird die Zeiten gewechselt. Mitte November soll der Teil der Brücke, der jetzt noch saniert wird, fertig sein. Dann kommt die andere Seite dran. Neu werden dann die Zufahrtsrampe an der Geroldstrasse und die Abfahrtsrampe an der Zöllistrasse gesperrt. Der Spital Menedorf soll eine gemeinnützige Aktiengesellschaft werden. So wollen die Verantwortlichen flexibel bleiben im Wettbewerb, den es mit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes gibt. Von dieser Neuorganisation sollen weder Patienten noch das Personal etwas merken. So viel Regionaljournal am Donnerstag. Redaktion Margrit Meier, am Mikrofon Muriel Jaisi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.